Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Herzlich willkommen bei Trackback, der Show mit Internet und so. Immer hier am Samstag bei Fritz von 18 bis 20 Uhr. Und in der nächsten halben Stunde wollen wir uns zum einen damit beschäftigen, was Redakteur Dennis Kogel so im Netz gefunden hat. Aber wir wollen auch mal schauen, wie das eigentlich so ist, als Frau in der IT-Branche zu arbeiten und warum es eigentlich ein bisschen cooler wäre, wenn da noch ein paar mehr Mädels unterwegs wären. Das also alles in der nächsten halben Stunde. Für viele Nerds gehört es ja fast zum guten Ton eigentlich, Chiptunes, also 8-Bit-Musik zu hören. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache, das klingt nämlich schon unter Umständen so ein bisschen sperrig, wenn da so Computerspiel-Sounds zu Musik verflochten werden. Aber das kann auch ganz wunderbar klingen und zwar fast nach Pop und zwar wenn Kobi das macht. Und Kobi, das ist eine Combo, die ihre Musik als Netzmusik im Netz, also kostenlos für euch unter der Creative Commons Lizenz zur Verfügung stellt. Und deswegen könnt ihr euch diese Musik einfach auch kostenlos aus dem Netz runterladen. Wir haben diese Musik hier immer für euch bei Trackback und ihr könnt diese Musik dann auch nachklicken auf unserem Blog trackback.fritz.de. Jetzt wollen wir aber erstmal hören, wie also Chiptunes und 8-Bit-Musik in Netz klicken von Kobi. Cascade heißt der Song und wenn es euch tatsächlich gefällt, wie gesagt, einfach mal ins Blog. Chiptunes in schön und gut und zum kostenlosen Runterladen Kubi Castate.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch ja jede Woche die interessantesten Stories, die letzte Woche so im Netz aufgetaucht sind. Und dieses Mal hat Trackback-Redakteur Dennis Kogel Folgendes für euch. Geschichten von Trollen im Netz, von 9/11 und LeFloid und von Frauen, die aus der IT-Branche aussteigen.
Justine Sacco hat einen blöden Witz auf Twitter gepostet und dann ging ihr Leben in die Brüche. Auf nach Afrika, hoffe ich bekomme kein AIDS, nur Spaß, ich bin weiß, lautete der Tweet, der ganz klar als Witz gemeint war. Justines Chefs fanden das aber nicht so witzig, sie hat ihren Job verloren, ihre Verwandten in Südafrika sahen sie als Schande der Familie und das halbe Internet hat über Twitter eine öffentliche Hetzjagd auf sie veranstaltet. Was danach mit Justine passiert ist und wie es anderen Menschen dagegen, denen Ähnliches passiert ist, darüber hat John Ronson für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben. Ein unglaublich heftiger Artikel über die Shaming-Kultur in sozialen Netzen. Mit über 2 Millionen Abonnenten für seine Action-News-Videos ist LeFloid für viele wahrscheinlich genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger, als traditionelle Nachrichtenmedien. Das ist cool, weil LeFloid witzig und gut über aktuelle Sachen spricht. Das ist aber auch problematisch, wenn LeFloid mal daneben greift. Das ist jetzt passiert, als der YouTuber reingefallen ist auf einen Hoax, also eine Falschmeldung über Putin, der jetzt die angebliche 9/11-Verschwörung aufklären will. Ist natürlich alles Quatsch, der auf zig Verschwörungen Blogs basiert. Die ganze Geschichte aufgedröselt hat das immer gute Bild-Blog und damit gezeigt, dass wir uns vielleicht langsam Gedanken machen sollten, was genau YouTube-Stars da eigentlich erzählen oder dass sie zumindest die YouTube-Kohle nicht in Longboards, sondern in eine Redaktion investieren sollten. Frauen haben keinen Bock mehr auf die IT-Branche. Das ist die Kernaussage des Artikels Why Are Women Leaving the Tech Industry in Droves von Tracy Lean in der LA Times. Tracy spricht mit hochqualifizierten Frauen, die ihre Jobs als Entwicklerin hinschmeißen, weil sie mit sexistischen Anfeindungen zu kämpfen haben, bei Beförderungen übergangen werden oder ihre Chefs sie einfach nicht ernst nehmen. Bitter für die US-IT-Branche, der es, genauso wie hier, an qualifizierten Leuten mangelt. Und eine Erinnerung auch an uns, es braucht nicht nur mehr Leute, es muss auch eine Kultur geschaffen werden, die sie gut aufnimmt.
Und dementsprechend könnt ihr euch natürlich auch nochmal darüber informieren, indem ihr diese Links einfach nachklickt und nachlest. Braucht ihr nur mal in unser Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de, denn da haben wir es euch alle verlinkt. Eben habt ihr das ja gerade schon in den Link-Tipps gehört. Frauen in den USA verlassen die IT-Branche, weil es da jede Menge Probleme mit Sexismus gibt und die Mädels einfach keinen Bock mehr haben, sich ständig noch damit rumschlagen zu müssen. In Deutschland müssten wir das eigentlich überhaupt erstmal hinkriegen, dass mehr Frauen in die IT-Branche kommen, damit sie Apps entwickeln, Spiele programmieren, sich neue Gadgets ausdenken und so weiter und so fort. Und genau das will eine Initiative jetzt fördern. Womenize heißt sie und ist Teil der Berlin Games Week. Und wir sprechen jetzt mit der Programmdirektorin von Womenize, Ruth Lemm aus Berlin. Hallo Ruth.
Hallo Theresa.
Hallo Ruth, sag mal, wie ist denn das in Deutschland? Verlassen auch hier die Frauen die IT-Branche und rennen davon?
Du hast es eben schon richtig zusammengefasst. Ich glaube, wir wären froh, wenn wir mit diesem Problem gesegnet wären, weil es gibt gar nicht so viele Frauen in den entsprechenden Branchen. Also das betrifft die Digitalwirtschaft, das betrifft die Medien, das betrifft die Programmierjobs, App-Entwicklung. Diese ganzen Wirtschaftszweige haben alle ein riesiges Problem, das heißt Fachkräftemangel. Und es arbeiten noch deutlich weniger Frauen als Männer in diesen ganzen Branchen. Und darum geht es uns eigentlich, das würden wir gerne ändern.
Wie habt ihr euch denn das vorgestellt, wie ihr das ändern könnt?
Also gemeinsam mit dem Kollegen Michael Liebe, der Leiter der International Games Week ist, wir kommen beide aus der Digitalwirtschaft. Uns ist das Thema immer schon, hat uns am Herzen gelegen, weil wir gesagt haben, also Fachkräftemangel ist ein riesiges Thema. Es werden Programmierer, es werden App-Entwickler, aber es werden natürlich auch Marketingfachexperten. Es werden in den ganzen Digitalbranchen werden händeringend Leute gesucht, gute Talente. Und wir haben uns dann entschieden, innerhalb der International Games Week einen eintägigen Action Day einzuführen. Das Ganze wird auf Englisch stattfinden. Es ist eine Rekrutierungskonferenz und Workshop-Veranstaltung, die unterschiedliche Angebote für junge Frauen bereithält. die entweder quer einsteigen wollen in die Digitalwirtschaft oder am Ende ihres Studiums stehen und jetzt sich orientieren wollen, was kann ich eigentlich mit meinem Studienhintergrund alles machen. Es können aber auch Frauen sein, die schon eine Weile eine Pause gemacht haben und jetzt wieder nach neuen Herausforderungen suchen. Genauso werden aber auch die Firmen angesprochen. Also es wird da einen kleinen Ausstellungsbereich geben. Also man kann da ungezwungen ins Gespräch kommen, auch mit unterschiedlichen potenziellen Arbeitgebern, die tatsächlich derzeit händeringend Leute suchen. Und die Firmen werden auch angesprochen, auch durch Workshops, weil wir festgestellt haben, dass ganz oft ein Problem auch ist, dass die Unternehmenskultur vielleicht nicht so gestaltet ist, dass sie für Frauen attraktiv erscheint. Und jetzt auch darum, da wird es Workshops geben, die einfach auch Karriereförderung speziell für Frauen nochmal hervorheben, Tipps und Ratschläge dazu anbieten.
Jetzt könnte es ja aber auch passieren, dass jemand, der vielleicht noch nicht sich so sehr mit dem Thema beschäftigt hat, einfach sagt, ja meine Güte, wenn die Frauen halt irgendwie nicht in diese Branche rein wollen, dann müssen sie das ja auch nicht, dann machen halt das die Männer weiter, ist ja auch ganz nett für uns. Warum ist es denn trotzdem wichtig, dass mehr Frauen da reinkommen in die IT-Branche?
Also ich glaube generell, also in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass der Fachkräftemangel eigentlich das größte Problem darstellt. Und was auch Studien sagen, dass junge Leute gar nicht so die Digitalwirtschaft auf dem Radar haben bei der Jobsuche. Und es geht uns eigentlich mit Womenize auch darum, Jobprofile vorzustellen, zu sagen, okay, es gibt da einfach unendlich kreative Branchen, die auf junge Talente warten. Ich persönlich bin auch der Überzeugung und Studien belegen das auch, dass die Arbeit in divers aufgestellten Teams, und das betrifft jetzt nicht nur Männer und Frauen, sondern auch Religionen, Nationalitäten etc., dass die tatsächlich bessere Ergebnisse auch liefern. Und wir haben ein ganz konkretes Beispiel aus der Games-Branche, also ich komme selber aus der Games-Branche auch, dass klar durch den Einzug von vielen neuen Produkten, die auch für Frauen attraktiv sind, haben wir hat die Games-Branche die Frauen als Zielgruppe erschlossen. Aber natürlich wissen Frauen auch in der Entwicklung, also sobald sie in diesen Prozess eingebunden sind, wissen viel besser, was Frauen gefällt. Was wollen sie spielen zum Beispiel? Und das ist nur ein Beispiel von vielen, wo halt möglichst viele unterschiedliche Einflüsse in einem Team tatsächlich auch die Produktentwicklung nach vorne bringen können.
Gibt es denn speziell für junge Frauen Tipps, wie sie an einen guten Job in einem Tech-Startup oder vielleicht in einem Videospielestudio rankommen können? Was müssen sie da mitbringen?
Also erste Hürde ist, das sagen eigentlich alle, dass gute Englischkenntnisse sind Grundvoraussetzung, um in solchen Unternehmen zu landen, weil die ganz oft, selbst wenn sie ihr Hauptquartier sozusagen in Berlin oder in Deutschland haben, ganz oft wird in diesen Firmen Englisch gesprochen. Das ist eine Grundvoraussetzung, deshalb haben wir uns entschieden, die ganze Veranstaltung auch auf Englisch stattfinden zu lassen. Also das Konferenzprogramm wird in Englisch gestaltet sein. Aber es gibt natürlich darüber hinaus, wird es ganz, ganz viele Tipps geben in Richtung, wie schreibe ich jetzt meinen Lebenslauf, wie behaupte ich mich im Bewerbungsgespräch, also wirklich richtig konkrete Ratschläge und Hinweise auch, wohin kann man sich wenden, um vielleicht noch tiefergehende Informationen zu bekommen. Aber es werden natürlich auch Unternehmensvertreter da sein, die tatsächlich dann auch mit den Teilnehmerinnen zum Teil auch die Lebensläufe durchgehen können.
Das heißt aber, es gibt in dem Sinne gar keine speziellen Tipps für Mädels, sondern eigentlich sind das Tipps, die alle gebrauchen können. Es geht nur darum, die Mädels zu fördern.
Genau, also wir sprechen mit dem Format, also Tipps können sicherlich alle gebrauchen, aber es gibt auch schon spezielle Hürden, die dann wirklich eher die Frauen ansprechen. Also wir richten uns auch an Gründerinnen, also Frauen, die ihr eigenes Unternehmen gründen wollen. Und es hat einfach auch viel mit dem Selbstbewusstsein zu tun. Studien belegen, dass wenn ein Stellengesuch in der Zeitung abgedruckt wird, und eine Frau merkt, sie deckt von dieser ganzen Geschichte nur 50% ab, von den Qualifikationen, die gefragt sind, die wird sich im Zweifel nicht auf diese Stelle bewerben. Ein Mann, selbst wenn er auch nur 50% der Qualifikationen abdeckt, geht ganz selbstverständlich ins Bewerbungsgespräch und sagt, er kann 100%. Also da ist schon, das belegen Studien, da gibt es schon irgendwie noch viel Potenzial nach oben. Und es werden tatsächlich auch in dieser Hinsicht Workshops angeboten, wie man einfach irgendwie auch selbstbewusster auftritt. Es geht viel darum, auch Vorbilder zu zeigen, also Frauen zu zeigen, die eine gewisse Karriere gemacht haben, die einfach ja mitten im Leben stehen und einfach ihre Geschichte auch erzählen und den Frauen Vorbilder sein können.
Also liebe Mädels, traut euch ein bisschen mehr zu. Wir wünschen euch ganz viel Selbstbewusstsein, denn die IT-Branche, die braucht euch und Womenize will euch dabei helfen auf den Games-Tagen in Berlin vom 21. bis 26. April. Und auf trackback.fritz.de haben wir euch nochmal die ganzen Links zusammengepackt, falls ihr euch da nochmal informieren wollt, beziehungsweise dann bei den Games-Tagen dabei sein wollt. Danke, Ruth.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Ich habe ja eben schon mit Ruth Lemm gesprochen und zwar darüber, dass die IT- und Games-Branche mehr Leute braucht und vor allem viel mehr Mädels, die Bock haben, Dinge zu entwickeln und auch zu programmieren und dass das wirklich überhaupt gar kein langweiliger Job ist. Darum geht's in einer neuen Doku und zwar Go Geek von 1plus, die vier junge Entwickler und Entwicklerinnen in Berlin begleitet. Morgen kommt die erste Folge und wir sprechen mit einem der Entwickler aus der Sendung und zwar mit Dima Emmerich von Panono, einem Kameraball. Hallo Dima.
Hallo.
Hallo Dima, erzähl doch mal, was ist Panono jetzt genau und was machst du da?
Wir bauen einen Ball, da sind Kameras drin, 36 insgesamt, und den wirft man hoch und oben macht er ein Bild. Auf einmal, gleichzeitig, durch alle Kameras und dann kann man sich das angucken. So.
Und wie sieht das dann aus, wenn 16 Kameras gleichzeitig ein Bild machen?
Wie eine Kugel, also quasi so eine abgebildete Kugel, das heißt, man kann sich drin umschauen. Ich meine, man kennt das schon von Bildern heutzutage durch andere, es gibt ja schon so Panorama-Dinger für normale Handys in der Art, also ein Panorama einfach.
Okay, die Doku dreht sich aber jetzt ja nur nicht nur um dich und Panono, sondern dann gibt es ja auch eben noch ein paar andere Entwickler, die dabei sind. Welche Aspekte des Entwickler-Daseins versucht denn jetzt die Doku dem Zuschauer näher zu bringen?
Es wird halt mehr Wert darauf gelegt, dass man auch einfach die Menschen zeigt, glaube ich. So viel über Entwicklung oder halt den technischen Aspekt wird gar nicht gesagt. Es wird halt gezeigt, wie man redet über alles Mögliche eigentlich.
Es wird also gezeigt, wie cool die Leute eigentlich sind und gar nicht nerdy, oder wie?
Ich glaube, das war der Anspruch, ja.
Würdest du denn von dir sagen, du bist ein ganz normaler Typ oder wenn man jetzt so den Titel eben hört, Go Geek, schon einer von den Geeks oder vielleicht sogar von den Nerds?
Es hängt immer davon ab, was man gerade macht wahrscheinlich. Wenn es darum geht, also gerade um das Entwicklungszeug, bin ich wahrscheinlich schon irgendwo ein Geek. Aber ansonsten, wenn man einfach rausgeht oder so, dann bin ich wahrscheinlich ganz normal.
Okay. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du da in dieser Doku gelandet bist? Ist da einfach jemand auf dich zugekommen und hat gesagt, du machst irgendwie coole Sachen, scheinst ein cooler Typ zu sein, mach mal mit? Wie funktioniert sowas?
Freund von mir hat beim Startup angefangen und hat mich eingeladen zu einer Housewarming-Party, weil da gab es kalte Rinja umsonst, dann bin ich da gewesen und nach 5 habe ich mit irgendwem geredet und am nächsten Tag wurde ich angerufen und mir wurde gesagt, dass schon irgendwas aufgenommen wurde. Und ja.
Du hast dich sozusagen in die Doku reingefeiert.
Ja, kann man so sagen, das stimmt.
Wenn jetzt andere Leute Bock haben, auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt auch mal geekiges Zeug zu machen, hättest du da ein paar Ratschläge für die? Ich weiß nämlich, eigentlich hast du immer zwei parat, einen ehrlichen und einen manipulativen. Was wäre der ehrliche Vorschlag?
Der ehrliche ist, wie bei allen Sachen, die irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben, neugierig bleiben, interessiert bleiben und möglichst viel lesen, möglichst viel anschauen, möglichst viel gucken und ausprobieren.
Und was wäre der manipulative Vorschlag?
Der manipulative, da muss man halt sich einfach nur umschauen, was gerade passiert in dieser Programmiererlandschaft. Es gibt eine Firma, die nach der nächsten verkauft wird. Es gibt massig Jobs. Es gibt interessante Jobs. Das heißt, man kann sich quasi den Arbeitgeber aussuchen. Es ist gerade eine gute Zeit, eigentlich ein Entwickler zu sein.
Wahnsinn, dann ist das doch gut für euch, jetzt einfach mal direkt in die Recherche zu gehen, wo ihr euch bewerben könnt. Also überlegt euch das nochmal mit einem Beruf in der IT-Tech- oder Games-Branche. Und ich glaube, der Dima hat auch sehr gut bewiesen, ihr da draußen seid oder müsst keine kleinen Kellerkinder sein, wenn ihr Bock habt, was in der IT zu machen. Das anschauen könnt ihr auch nochmal, und zwar in der Doku Go Geek. Die startet morgen bei 1+. Und wir haben euch natürlich mal in unser Blog zur Sendung nochmal den Link gepackt, damit ihr das auch alles morgen findet. Dima, ich danke dir sehr.
Ja.
Und dann feier mal wieder nicht so viel am Wochenende.
Nee, jetzt erstmal wieder weiterschlafen.
Alles klar, mach's gut.
Bis dann, tschüss.
Ciao. Wenn ihr einen Scheißtag hattet, hört einfach Boogie Belgique und dann geht's euch wieder gut. Vor 2 Jahren haben sie beim Netlabel Dusted Wax Kingdom ihr Debüt rausgebracht. Blueberry Hill heißt es. Und seitdem nur gute Laune durch jede Menge Boogie. Und das noch kostenlos im Netz. Mensch, da ist doch eigentlich alles Gute beisammen. Fail fast, fail often, das ist ein Mantra, das gerne im Silicon Valley gepredigt wird und meint eigentlich nichts anderes, als dass Startups auch mal Fehler machen und sich schnellstmöglich dann eingestehen sollen, wenn sie halt eben eigentlich gescheitert sind. Auch die App Why Own It aus Hamburg ist gescheitert. Dabei hätte man eigentlich denken können, das Ding muss doch ein Hit werden, denn Teilen ist in und bei Why Own It ging es genau darum, dass sich nämlich Leute von anderen Leuten Dinge in ihrer Nähe ausleihen können. Philipp Glöckner, der Chefentwickler, hat einen Blogpost über das Scheitern seiner App geschrieben und was eben auch danach kommt. Im Netz gab es dafür viel Aufmerksamkeit und die schenken wir jetzt Philipp auch nochmal. Hi.
Moin.
Moin aus Hamburg, richtig gut.
Ja, uns geht's gut.
Okay, Philipp, wann habt ihr gemerkt, dass das mit Why Own It eigentlich nix wird?
Also wir haben das eigentlich alle 6 Monate gemerkt. Jedes Mal, wenn wir eine neue Version rausgebracht haben, haben wir immer gehofft, dass wir es jetzt mit einer neuen Art es irgendwie schaffen, dass wir mehr Traktion bekommen. Und haben auch immer wieder super viel Presse bekommen, weil das Thema einfach heiß war. Aber nach einem großen Fernsehbericht beispielsweise war dann 4-5 Tage später wieder fast nichts auf der Plattform los.
Das heißt also eigentlich, selbst wenn die Presse teilen und Share Economy und auch in diesem Zuge vielleicht Why Own It total geil fand, ist das für Nutzer manchmal doch eher langweilig, ja?
Ja, genau. Also zum einen das, zum anderen gab es auch wirklich viele Leute, die halt sofort auf die Idee draufgesprungen sind und die Idee auch richtig gefeiert haben. Aber wir konnten halt wirklich merken, dass auch wenn Leute etwas super finden, der Sprung dazu, denn die Person zum Downloaden, zum Anmelden und auch zum Hochladen von Produkten, der ist immer noch was anderes als nur das Loben der Ideen.
Mhm. Mit der App hat es ja nun nicht geklappt. Was macht ihr denn jetzt? Macht ihr mit der gewonnenen Erfahrung vielleicht eben auch aus dem Scheitern einfach eine neue App?
Also ja, wir haben vor 3-4 Monaten eine neue App in den App Store reingesetzt, die heißt Just Spend. Da kann man seine Ausgaben tracken. Und wir machen seit Mitte 2013 schon Beratungsarbeit und haben halt natürlich sehr viele Learnings aus dem, was wir vorher versucht haben. Also wir helfen Unternehmen und Startups dabei, ihre Sachen so zu optimieren, dass sie dann besser funktionieren.
Jetzt könnte man natürlich, wenn man das ein bisschen böse sagen will, auch dem entgegensetzen, ja, aber was soll ich mir denn von jemandem sagen lassen, der gescheitert ist? Wie habt ihr daraus lernen können und könnt jetzt Positives weitergeben?
Also wir haben ja relativ früh mit iPhone oder Mobile App Entwicklung begonnen. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall sehr viel Wissen und wir wissen auf jeden Fall, wann etwas nicht funktioniert. Und haben natürlich auch alle schon ein bisschen Erfahrung von Sachen, die funktioniert haben. Und bei uns ist vielleicht der Unterschied, bei normalen Unternehmensberatungen lernen die Leute ja meistens auf dem Job. Also ein Unternehmensberater wird gekauft, wird eingekauft, der arbeitet sich sozusagen und schlaut sich auf, während er seine Tage dort beim Kunden sitzt. Wir haben natürlich schon das ein oder andere Erfahrung auf eigene Kosten gemacht und sind auch wesentlich unternehmerischer aktiv.
Das heißt also eigentlich, ja, Philipp?
Ja, das mag ein Punkt sein, warum wir das machen.
Das heißt also, Scheitern ist eigentlich auch gar nicht unbedingt so schlimm. Da kann man dann auch noch Positives draus ziehen.
Ja, also wir haben unser Produkt geliebt und für uns war es einfach nur ein neues Kapitel. Also es heißt auch nicht, vielleicht versuchen wir das ganze Thema nochmal aufzugreifen. Und wir sind eigentlich, für uns war es wichtig, das rauszusagen, also diesen Blogpost rauszuschreiben. Aber wir hätten nie damit gerechnet, dass das irgendwie so eine Resonanz gibt.
Ja, denn eine ganze Menge Leute haben genau diesen Artikel von euch geklickt, wo es darum ging, dass ihr gescheitert seid. Findet ihr auch nochmal auf unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Da haben wir euch einen Link hingepackt. Aber eben mit dem Scheitern muss auch nicht immer gleich alles vorbei sein. Bei Philipp zum Beispiel gibt es eine neue App, aber auch andere Dinge lassen sich natürlich auch nach dem Scheitern von vielleicht der ersten Idee nochmal neu gestalten. Philipp, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und bin gespannt zu horchen und zu sehen, was da weiter aus euch passiert.
Ja, vielen Dank.
Mach's gut.
Ciao.
Das ist Netzmusik von Breakage. Higher. We'll be right back. Breakage mit Haya, eigentlich eine ziemlich gute Musik, um euch in ein Wochenende zu schicken. Und wir haben ja schon Samstagabend. Und es ist auch ein ziemlich guter Beweis, dass diese Musik echt gut sein muss. Denn dieser Song Haya wurde gerade mal so ungefähr 4.500 Mal bei Soundcloud gespielt. Und ganze fast 300 Leute haben diesen Song dann direkt als Favorit markiert. Das ist echt eine ziemlich hohe Zahl. Und das Schöne ist, wenn euch dieses Ding gefällt, dann könnt ihr es nicht einfach nur als Favorit markieren. Ihr könnt diesen Song sogar kostenlos runterladen aus dem Netz. Großartig.
Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Aber es geht hier nicht nur um mich, es geht hier auch gleich um Kleider und es geht um T-Shirts. Und zwar die von Dennis Kogel, meinem Lieblingsredakteur.
Fritz Trackback. Vom WWW ins RADIO.
Ja, denn der Dennis hat diese Woche für uns die Linktipps rausgesucht und vielleicht denkt ihr ja manchmal über diese Sendung irgendwie alles ein bisschen seltsam. Das könnte daran liegen, dass das Internet einfach ziemlich seltsam ist.
Ah, die Power Rangers, was haben sie den Samstagvormittag besser gemacht? Und was waren sie doch für eine Bande von lahmen Trotteln? Darum gibt's jetzt einen Reboot. Der Filmemacher Joseph Kahn schnappt sich Katie Sackhoff, bekannt als Starbuck aus Battlestar Galactica, und James Vanderbeek, also Dawson aus Dawson's Creek, und dreht damit einen brutalen, düsteren Power Rangers-Fanfilm über erwachsene Power Rangers in einer kaputten Welt. Im Netz gibt's dafür viel, viel Hype. Ein Problem gibt's aber auch. Die Rechte für den Fanfilm hat Kahn nicht. Die Power Rangers-Rechteinhaber wehren sich nun und nehmen den Kurzfilm offline. Und das ist eigentlich ganz cool, denn wenn die etwas schnarchige Debatte um Urheberrecht und Fankultur im Netz etwas braucht, dann sind es Power Rangers, um uns alle wieder wachzurütteln. Das hier ist eine Geschichte über einen Marketing-Stunt, aber einen, der zu gut ist, um nicht darüber zu reden. Ein Kopfhörerhersteller packt einer Tänzerin aus Dänemark Sensoren auf den Hintern, die aufnehmen, wie sie twerkt, und die Daten kommen dann live an einen DJ von Buraka Sound Systema, der dazu geilen Sound macht, der die Tänzerin dann zum Weitertanzen bewegt. Herauskommt: Musik für den Arsch. Mit Hinterndaten. Big Data. Aber so richtig. Kennt ihr Boston Dynamics? Die machen diese gruseligen Laufroboter für Google. Super spannend. Aber auch völlig egal, weil der beste neue Roboter aus Japan kommt. Er ist aus rotem Metall und der läuft nicht, aber Ihr sitzt auf euren Schultern, während ihr lauft und stopft euch Tomaten in den Mund, die durch einen Schacht durchlaufen. Mit so kleinen, gruseligen Metallhänden. Ja, okay, gut. Auch das ist ein Werbestunt, dieses Mal von einem japanischen Gemüsehändler. Aber egal, die Welt braucht diesen Roboter.
Tomatenroboter sind der Shit. Und Japan sowieso. Guckt's euch an. Trackback.fritz.de ist unser Blog. Und da gibt's nochmal alle Linktipps. Und jetzt erstmal Netzmusik von The Away Days, Best Rebellious. Also ich bin verliebt in diese türkische junge Band aus Istanbul und nicht nur ich bin in die verliebt, auch Massive Attack und Portishead sind sehr verliebt in diese Band und deswegen durften sie bei denen auch schon im Vorprogramm spielen. Deswegen geht mal schnell in unser Blog zur Sendung. Es könnte sein, dass nämlich bald jemand kommt und die Damen und Herren wegklaut vom Musikmarkt und dann gibt's nämlich keine kostenlose Musik mehr. Trackback-Redakteur Dennis Kogel, welche Farbe hat dein T-Shirt genau? Ist das jetzt grau, ungewaschen?
Ich bin mir selber nicht mehr sicher.
Ja, diese beziehungsweise eine ähnliche Frage haben sich ja viele Leute gerade im Netz gestellt. Es ging um ein Kleid. Mhm. Ist es jetzt blau-schwarz? Ist es jetzt weiß-gold? Ihr habt es bestimmt schon gesehen auf Facebook, vielleicht auch auf Twitter, in Blogs, in Online-Zeitungen oder gerade jetzt auf unserem Trackback-Twitter-Profil. Dennis, du hast das ganze Drama ja verfolgt um dieses Kleid. Lass uns das jetzt nochmal bitte komplett
Revue passieren.
Wie fing das denn an?
Also es hat alles angefangen mit so einem kleinen Blogpost auf Tumblr. Da hat die amerikanische Nutzerin Swiked, die hat so ein Foto von diesem Kleid hochgeladen. Dieses Gottverdammte Kleid. und gefragt, welche Farbe hat es denn, weil ein paar Freunde sagen weiß und gold gestreift, ein paar Freunde sagen blau und schwarz und alle sind verwirrt. Und das Foto hat dann BuzzFeed aufgegriffen, in einen Artikel gepackt und dann ging es um die Welt. BuzzFeed selbst schrieb, dass dieses Kleid deren erfolgreichster Post ever war. Irgendwie 500.000 User gleichzeitig auf der Seite. Völlig verrückt. Und der Grund war eben, einige Leute sehen es weiß-gold und andere sagen, nee, es ist blau-schwarz und keiner will nachgeben.
Das ist absolut verrückt. Ihr könnt euch ja selber nochmal eine Meinung bilden. Wir haben es nämlich auch gerade nochmal vertwittert, dieses seltsame Kleid. Und was waren deine Highlights so in diesem Kleiderstreit?
Ich fand das so cool, wie analytisch alle sofort an dieses Thema rangegangen sind. Das Nerd-Magazin Wired, die haben direkt mit einem Neurowissenschaftler gesprochen, der alles erklären sollte. Das Time Magazine, die haben dann Taylor Swift zitiert. Die hat auf Twitter geschrieben, das Kleid ist blau und schwarz und sie weiß nicht, was los ist und das macht ihr Angst. Hilfe! Und die Google-Suche, die hat dann sofort als ähnliche Bilder blaue Kleider ausgegeben. Das war auch so ein Hinweis sofort. Adobe, die Photoshop-Hersteller, die haben Leute retweetet, die Photoshop benutzt haben, um die Farbe zu analysieren. Und dann gab es natürlich noch soziologische Analysen über die Meme-Kultur und das Kleid und warum jetzt alle sich streiten beim Atlantic Magazine. Und es gibt jetzt natürlich auch hunderte Memes. Mein Liebling sind zwei Lamas. Eins weiß und gold gestreift, eins blau und
das
schwarz.
Das Lama!
Das Lama! Mit der Überschrift Das Internet.
So, und jetzt aber Gottverdammt, Dennis, welche Farbe hat denn dieses Kleid nun?
Es ist, Trommelwirbel, es ist blau-schwarz, oder?
Wie sie, oder? Also, wenn ich jetzt mir das Bild auf Twitter angucke, ist blau-schwarz, ja.
Für mich auch. Oh, wir sind auf einer,
wir sind auf einer Lama-Länge.
Eine Lama. mich hat das wirklich fertig gemacht, weil, also ich dachte dann morgens, wirklich, es ist weiß und gold. Und dann war es plötzlich blau und schwarz und ich dachte, das Internet hat sich gegen mich verschworen. Aber es steht jetzt ganz offiziell fest, weil der Online-Shop, der das Kleid verkauft, die haben gesagt, nee, es ist blau-schwarz. Leute, sorry.
Oh Mann.
Und der Grund für diese Verwirrung ist halt das Licht, weil je nachdem, in welchem Licht du dir das Foto anschaust, filtert das Auge bestimmte Farbspektren raus und es ist halt auch so überbelichtet und dieser Weißabgleich und das Gehirn ist komisch.
Gott, das ist total abgefahren. Ich werde auch nochmal versuchen, mir dieses Kleid in einem anderen Lichtwinkel auf dem Bildschirm anzuschauen, mal sehen, was dann da passiert. Ihr könnt es auf jeden Fall selber nochmal, wir haben es gerade nochmal getwittert und mal schauen, was ihr da so seht und ihr könnt euch auch mal Dennis' Shirt angucken.
Ich bin mir nach wie vor nicht sicher.
Ist das grau? Ist das ungewaschen? Ist das weiß? Man weiß es einfach nicht genau.
Thank you.
Wie macht es eigentlich Bad Panda Records eigentlich immer, so geile Leute zu finden, wie zum Beispiel auch Julian Earl? Disillusioned habt ihr gerade von dem gehört. Der hat nämlich auf seinem Soundcloud-Profil gerade mal einen einzigen Song drauf. Und trotzdem haben die von Bad Panda Records den direkt gefunden, fanden den saugeil, absolut zu Recht. Und schon wird er da häufiger veröffentlicht. Absolut abgefahren. Noch mehr von den Bad Panda Records und von Julian Earl gibt's bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Wir stellen euch ja jede Woche hier bei Trackback zum Ende der Sendung einen YouTuber, einen Podcaster oder eben einen Blogger vor, beziehungsweise den Menschen genau hinter seinem Medium und was die eben sonst so noch für Dinge tun. Und letzte Woche hatten wir hier die Literaturbloggerin Andrea Breuer zu Gast und die hat uns für diese Woche folgendes Blog empfohlen.
Und zwar ist das der sehr geschätzte Holger mit seinem Blog Zeilentiger liest Kesselleben. Und das ist ein Blog über Stuttgart und die Welt. Und der Holger ist jemand mit einem sehr genauen Blick auf Menschen und auch auf die wirklich interessanten Geschichten am Rande des Weges.
Und deswegen wollen wir jetzt genau darüber mit ihm sprechen. Hallo Holger.
Hallo Theresa.
Du heißt ja im Internet oder das Blog zumindest Zeilentiger. Ich finde das so süß. Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
Er hat ein bisschen eine Doppelbedeutung. Zum einen mag ich einfach Tiger als Tiere, die haben auch eine gewisse symbolische Bedeutung für mich. Und gleichzeitig ist es ja auch ein bisschen ironisch, weil es anspielt auf den Papiertiger. Und so diese Doppelbedeutung, die fand ich ganz, ganz nett.
Dabei ist ja gar nichts mit Papier bei dir auf dem Blog.
Ja, das muss man natürlich im übertragenen Sinne sehen, genau.
Aber
Zeilen gibt es ja immerhin schon, ja.
Vielleicht ist ja bald was mit Papier, denn ich habe auf deinem Blog lesen können, du darfst die Geschichten, die du über Stuttgart schreibst, mittlerweile nämlich auch lesen, in Lesungen offline. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das ist an einem meiner Lieblingsorte in Stuttgart, Ratzers Schallplattencafé, also ein Café und ein Musikgeschäft in einem, ein sehr spezieller Ort, wie ich finde. Und da gibt es immer wieder mal Konzerte, aber eben auch Lesungen. Und ich hatte dann einfach mich mal getraut und mal gefragt, würdet ihr auch mich lesen lassen? Und dann hieß es ja gerne, sucht ihr noch jemanden? Und dann hatte ich jemanden angesprochen, der dort schon mal gelesen hat. Und wir machen das dann zusammen am nächsten Freitag.
Das heißt, es ist eine Premiere sogar?
Ja, genau.
Okay, also ich muss sagen, ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen gestöbert auf deinem Blog. Ich finde die Geschichten auch wirklich sehr, sehr schön, also fast lyrisch geschrieben. Schreibst du schon lange?
Ja, ja. Eigentlich habe ich als Schüler schon angefangen, aber es gibt, sagen wir mal, wenig Vorzeigbares vor diesem Blog. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie schon groß Bücher veröffentlicht hätte. Es gibt da hier und da mal irgendwo Texte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt diese Art von Texte wirklich schon sehr, sehr lange schreiben würde.
Das heißt sozusagen, das Blog war so ein bisschen auch dein Lehrer, wenn man so will, oder die Fläche,
ja,
wo du dich so ein bisschen austoben konntest, um dich in Sachen Schreiben vielleicht zu perfektionieren?
Auf jeden Fall, genau. Das ist auch das, was mich gerade daran reizt, dass es eben also eine spielerische Art ist, kreativ sein zu können.
Es geht ja vor allen Dingen um Stuttgart, mhm, und es sind so kleine Notizen aus dem Stuttgarter Stadtleben, könnte man sagen, über die du so schreibst.
Ja.
Bist du denn ein echter Stuttgarter oder warum hat dir die Stadt so unglaublich angetan?
Nee, ich bin eigentlich ganz und gar kein Stuttgarter. Also ich komme aus dem Allgäu und lebe seit wenigen Jahren.
Oh, das Allgäu ist aber auch so schön, finde ich.
Ja, und das war auch ein Anliegen für mich, mir die Stadt zu erschließen. Also im Allgäu hat man gewisse Vorteile gegenüber Stuttgart und das hat mich sozusagen noch mehr gefordert, mich mit der Stadt auseinanderzusetzen, die Stadt zu erkunden, zu erschließen und inzwischen auch wirklich zu mögen.
Das heißt also, das Blog hat ganz viele Funktionen erfüllt. Es hat dich zum Schreiben gebracht, es hat dich zum lieben Lernen der neuen Heimat gezwungen, ist ja großartig.
Ja, kann man so sagen, ja.
Sehr schön. Damit möchte ich eigentlich gerne zur Kurzfragerunde kommen, denn dann können wir in Kürze eben nochmal abfragen, was denn sonst alles so noch hinter dem Holger steckt.
Wunderbar.
Der oder das Block?
Der Block.
Kaffee oder Tee?
Kaffee aus Siebträgermaschinen.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Derzeit Linux.
Hardcore oder Casual Gamer?
Inzwischen gar nicht mehr.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Bei Kurznachrichten verschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Ich sage jetzt mal Freiheit, aber ein Neoliberaler bin ich trotzdem nicht.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Geil. Also auch nicht immer, manchmal entdecke ich dann Fehler oder denkt man, naja, das hätte man doch anders schreiben können, aber eigentlich mag ich meinen Blog.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Startpage.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast, der nächste Videoblog oder was du auch immer im Netz entdeckt hast, was wir hier unbedingt nächste Woche vorstellen müssen?
Also ich würde gerne den Blog des Stadtmuseums Stuttgart vorschlagen, den Markus Speidel betreut, auch wenn er nicht allein befüllt, also auch seine Volontärinnen oder Kolleginnen und Kollegen schreiben mit. Was ich so besonders daran finde, ist, dass Markus mit diesem Blog in einer Institution wie ein Museum ein sehr menschliches Antlitz gibt. Und also, wie ich finde, vorbildlich zeigt, wie heute eine Institution mit den sozialen Medien arbeiten kann. Also der holt wirklich die Menschen ab mit diesem Blog, informiert natürlich, das ist seine Hauptfunktion, aber eben auf eine recht menschliche Weise, es dürfen auch Gefühle drin vorkommen. Das finde ich ganz wichtig, um sich mit sowas auch identifizieren zu können.
Und hast du noch einen Vorschlag?
Ja, eigentlich wollte ich einen Blog einer Hamburger Bloggerin vorschlagen, aber sie möchte nicht in die Öffentlichkeit. Deswegen würde ich meine jüngste Entdeckung vorschlagen wollen. Voces Intime, also lateinisch. Ich hoffe, ihr habt ihn nicht in letzter Zeit erst schon mal vorgestellt.
Ich glaube nicht.
Ja, das ist eher ein literarischer Blog. Der Autor oder die Autorin, ich weiß es nicht einmal, also ich habe den wirklich erst vor kurzem entdeckt, schreibt Alltagsgeschichten mit einem sehr, sehr scharfen Blick und mit einer literarischen Sprache, die so ein bisschen wie ein Kalligraph ist. Also eine sehr genaue Arbeit, aber gleichzeitig so wie so mit einem leichten Pinselschwung schafft er da etwas Schönes und, wie ich finde, Perfektes.
Oh, das ist ja sehr, sehr großes Lob. Ich bin gespannt. Da werde ich auf jeden Fall mal raufschauen. Okay, Holger, damit sind wir fast am Ende angekommen. Ich würde aber nochmal nachfragen wollen, hast du so ein bisschen diese Sendung verfolgt und vielleicht diese Geschichte mit dem Kleid mitbekommen?
Mit dem Kleid?
Mit dem Kleid?
Oh, nein, nein, nein.
Schade. Ich hätte dich gerne nochmal nach der Frage des Kleides befragt.
Okay.
Ansonsten geh doch einfach mal.
Ich kenne das Bild und die Frage, aber ich habe die ganze Geschichte nicht im Detail verfolgt.
Okay, dann aber kannst du sie ja trotzdem beantworten. Welche Farbe hat das Kleid für dich?
Blau-Gold.
Okay, gut.
Aber, ja.
Holger, das war alles, was ich wissen wollte. Ich danke dir sehr.
Ja, vielen Dank.
Mach's gut.
Ja, du auch. Tschüss.
Ciao. Blau-Schwarz, doch völlig klar.
Scheiß auf Chemie, oh Mann, ich scheiß. blöden, blutigen Kind. Der Tag heut, der Tag ist ein Blues und meine Stimme ist voller Blues und ich weiß dich ein, dich aus und alles nur wegen dir.
Team Amateur haben schon mal bei Unsigned gespielt, der Show für Bands ohne Plattenvertrag, immer hier am Sonntag von 17 bis 20 Uhr bei Fritz, moderiert von Christoph Schrag. Und wisst ihr, was dabei passiert ist? Ja, das Team Amateur hat einfach mal direkt einen Plattenvertrag bekommen bei einem Indie-Label. So kann's gehen. Und genau aus diesem Grund hat Christoph sich morgen auch mal Christian Göbel eingeladen vom Label Motor. Und der wird dann morgen mal erzählen, was Bands eigentlich alles so mitbringen müssen, damit sie bei einem Label eben landen können. Außerdem ist auch noch der Singer-Songwriter Dominik Donner da, der kann diese Tipps auch ganz gut gebrauchen, denn es ist das allererste Mal für ihn im Radio. Der hat noch nicht mal eine eigene Aufnahme, der wird morgen also das erste Mal überhaupt etwas spielen, was dann hier über den Äther gesendet wird. Also schaltet morgen nochmal ein, 17 bis 20 Uhr, Fritz Unsigned, die Show für Bands ohne Plattenvertrag. Und Trackback ist damit auch leider schon wieder am Ende angekommen. Ich verabschiede mich aber noch mit einer allerletzten Netzmusik von euch und zwar Little Glass Men. Clover heißt der Song. Alle Netzmusik-Songs dieser Sendung, genauso wie den Podcast zu dieser Sendung, gibt's im Anschluss auf unserem Blog trackback.fritz.de. Wir hören uns dann wieder morgen und zwar im Blue Moon. Da könnt ihr mir gerne eure Probleme erzählen. Bis dahin verabschiede ich mich also mit der allerletzten Netzmusik. Jetzt aber wirklich, wir sehen uns im Netz. Und hören uns im Radio. Macht's gut.
Und das hört man.